Seht und schmeckt, wie gütig der Herr ist. Der Psalm hat uns schon darauf hingewiesen, dass wir heute nicht nur hören, sondern auch sehen und schmecken dürfen. Wir wollen heute wieder zusammen Abendmahl feiern. Und dieser Gottesdienst, der gehört in die Reihe des Abendmahl neu entdecken. Heute geht es thematisch darum, für wen ist eigentlich das Abendmahl? Jetzt könnten wir ja sagen, naja, das ist doch klar, das haben wir doch schon längst besprochen, wir haben ja auch schon so viel gehört. Das ist doch eigentlich gar kein Thema mehr. Aber manchmal ist es gut, wenn wir uns nochmal neu mit Themen auseinandersetzen. Und wir wollen ja das Abendmahl neu entdecken, wir wollen es nicht neu erfinden. Wir wollen neu entdecken, was alles damit verbunden ist und was da drin steckt. Und ich darf dich einladen heute, dass du Teil wirst auf dieser Entdeckungsreise und wieder mit dabei bist. Und ich freue mich, dass du heute hier bist. Und bei dieser Frage, für wen ist eigentlich das Abendmahl, möchte ich noch einmal zurückschauen auf den allerersten Gottesdienst. Bei dem ersten Gottesdienst dieser Predigtreihe, da hatten wir das Thema eingeladen von Jesus. Und wir haben sehr großzügig eingeladen in diesem Gottesdienst am Abendmahl teilzunehmen. Und diese großzügige Einladung, die war verbunden mit einer Geschichte, die Jesus erzählt hat sie wird berichtet in Lukas 14. Und da erzählt Jesus von einem Mann, der eine Feier ausrichten möchte und er lädt seine Freunde als Gäste dazu ein. Und dann stellt er fest, die haben alle irgendwie keine Zeit und die haben auch keine Lust, die wollen nicht kommen. Und dann schickt dieser Mann seine Mitarbeiter los und er sagt, dann müsst ihr andere einladen. Und dann gehen sie und laden Menschen ein, die sie auf der Straße sehen, die Nachbarn, Menschen, die sie vielleicht kennen, aber auch unbekannte, fremde Menschen. Und die werden eingeladen, teilzunehmen an der Feier. Und an diesem Beispiel sehen wir, dass die Einladung von Jesus sehr großzügig ausgesprochen wird. Und auch an anderer Stelle in der Bibel stellen wir fest, dass Jesus ganz viele einlädt. Da gibt es beispielsweise diesen Satz von Jesus aus Matthäus 11, der Vers 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch neue Kraft geben. Ich möchte euch beschenken. Hier sehen wir, dass es nicht um einen kleinen Kreis geht, der eingeladen ist. Und mich persönlich würde jetzt interessieren, was du denkst. Was du denkst, wenn du sagst, es gibt eine großzügige Einladung zum Abendmahl, also nicht zu irgendeiner Feier, sondern zu dem Abendmahl, das wir gleich wieder gemeinsam feiern. Wir haben hier unten den Tisch extra heute hier unten aufgestellt, damit du es nicht so weit hast zu kommen. Du darfst nachher kommen, hier vorne teilnehmen am Abendmahl und wir wollen das gemeinsam feiern. Es ist alles vorbereitet, damit ihr kommt. Ich komme nochmal zurück. Was geht dir jetzt durch den Kopf, wenn du an das Abendmahl denkst? Das Abendmahl ist doch so etwas Besonderes, so ein heiliger Moment. Da kann doch nicht einfach jeder hinkommen. Ihr dürft doch nicht einfach alle einladen. Oder doch? Naja, wir feiern ja ab und zu das gemeinsame Mittagessen nach dem Gottesdienst. Da ist das ja klar. Da darf jeder kommen, der im Gottesdienst war. Alle sind eingeladen, nachher gemeinsam mit uns zu essen. Aber heute geht es ja um das Abendmahl. Manchmal ist es ja so, dass wir sehr stark davon geprägt sind, was wir gehört haben und was man uns beigebracht hat, was man uns gelernt hat. Und vielleicht geht es dir auch so bei der Frage mit dem Abendmahl. Wer darf eigentlich teilnehmen? Für wen ist das Abendmahl? Welches Bild hast du vielleicht von Kindheit, von Jugend auf gehört, in Gottesdiensten, in Predigten? Welches Bild hat sich bei dir eingeprägt, wenn es darum geht, wer und für wen ist das Abendmahl? Wir haben einen Gründervater der FEG. Das ist der Hermann Heinrich Grafe. Und für ihn, so habe ich gelesen, war es sehr wichtig, diese Abendmahlsfrage zu klären. Und für ihn war es wichtig zu sehen, wie wird das Abendmahl durchgeführt. Denn das, was er in seiner Gemeinde, seiner Kirche gesehen hatte, das passte nicht zu seinem Denken. Und dann hat er den mutigen Schritt gewagt, eine neue Gemeinde zu gründen, und daraus ist ein ganzer Gemeindebund entstanden, der Bund der FEG. Also ist die Frage doch berechtigt, gerade bei uns, für wen eigentlich ist das Abendmahl? Am besten werfen wir einen Blick in die Bibel, in das Neue Testament. Und da dürfen wir bei allen vier Evangelisten, bei Matthäus, Markus, Lukas und auch Johannes, lesen, dass Jesus selbst kurz vor seinem Tod noch einmal ganz bewusst ein letztes Mal mit seinen Jüngern zusammen Gemeinschaft haben wollte, und er wollte zusammen mit ihnen essen. Und ich sage, er wollte die Gemeinschaft mit seinen Jüngern genießen. Er hatte sich gefreut auf das Abendessen, und es war das Abendessen zum jüdischen Passafest, das Passamahl. Wir lesen in Johannes 22, da sagt Jesus: Ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor mein Leiden beginnt. Jesus hatte Sehnsucht danach, noch einmal mit seinen Jüngern zusammen Gemeinschaft zu haben und zusammen zu essen. Deswegen habe ich gesagt, er wollte es genießen. Und ich habe mich schon einige Male gefragt, bei dem Abendmahl, bei diesem letzten Abendmahl von Jesus mit seinen Jüngern, was hatte eigentlich dieser Judas da zu suchen? Judas, ihr kennt den. Der Verräter. Jesus kannte den noch. Warum hat Jesus diesen Verräter nicht vorher rausgeschmissen? Und da wird uns berichtet in den Evangelien, dass er sogar Judas nochmal angesprochen hat. Er hat ihn bloßgestellt vor den anderen Jüngern und hat gesagt, einer ist heute hier mit dabei, das ist ein Verräter. Und dieser Judas, der stellt auch noch die scheinheilige Frage, bin ich's? Und Jesus, so lesen wir es in Matthäus, sagt ihm, du sagst es. Ja, du bist der Verräter. Für mich persönlich, wenn ich mir diese Szene vorstelle, habe ich dann nur die Erklärung, dass es die Liebe von Jesus gewesen sein muss. Vielleicht dein letzter Versuch, dem Judas nochmal zu sagen, du bist auf dem falschen Weg. Aber ja, wir kennen die Antwort von Judas. Judas geht. Judas lässt sich nicht beeinflussen. Er ist längst unter dem Einfluss der bösen Mächte. Und er geht weg und er geht in sein Verderben. Was sollen wir also predigen, wenn es um das Thema Abendmahl geht? Für wen eigentlich? Sollen wir einladen oder sollen wir doch besser ausgrenzen? Und wenn wir uns die Kirchengeschichte anschauen, dann stellen wir fest, dass diese Frage schon seit 2000 Jahren die Menschen bewegt. Sind alle eingeladen oder ist es wichtiger für uns, eine Abgrenzung vorzunehmen? So diesen inneren Kreis zu bilden, den inneren Zirkel, die wirklich mit dabei sein dürfen. Es ist also eine Frage vielleicht der Erkenntnis. Wer oder welche Erkenntnis ist richtig. Wenn wir zurückschauen am Anfang, da haben die Christen zusammen das Abendmahl gefeiert und sie haben die Tür zugemacht. Sie mussten aus Angst vor denen, die ihnen Böses wollten, die sie verfolgt haben, mussten sie es heimlich tun. Heimlich Gemeinschaft miteinander pflegen und das Abendmahl feiern. Später wurde das Abendmahl dann in den Gemeinden gefeiert. Und auch in Hauskreisen, in den privaten Häusern. Dann gab es die Kirchenbauten. Gemeindehäuser sind entstanden und die Christen haben in ihren Häusern, in den großen Gebäuden zusammen das Abendmahl gefeiert. Und die Frage ist ja, an welcher Stelle müssten wir jetzt die Geschichte anhalten, um zu erkennen, wann war die Erkenntnis denn so, dass man das Abendmahl denn richtig gefeiert hat? War es die Urgemeinde oder der Beginn der Kirche? Naja, irgendwann gab es die Reformation. Wenn es da dann richtig war, dann müssten wir heute alle in der evangelisch- oder lutherischen Kirche zusammen sitzen und Abendmahl feiern. Naja, dann gab es irgendwann dann nochmal eine Erneuerung, die Erweckungsbewegung. Und daraus sind dann Freikirchen entstanden. Aber wer führt denn das Abendmahl jetzt richtig durch und für wen eigentlich? Wir stellen ja Unterschiede fest. Ein Blick in die Bibel hilft uns, eine Antwort zu finden. In Matthäus 26, das ist der Bericht von dem letzten Abendmahl, da spricht Jesus zu seinen Jüngern. Und er sagt ihnen, in Vers 29 steht es, merkt euch meine Worte. Und ich finde, das, was er jetzt sagt, ist mit einer der schönsten Sätze, der in der Bibel drinsteht, für mich persönlich. Da sagt er, ich werde keinen Wein mehr trinken, bis zu dem Tag, an dem ich wieder mit euch im Reich meines Vaters trinken werde. Ist das nicht wunderbar? Dieser Blick nach vorne, dieser Blick in die Ewigkeit, den Jesus seinen Jüngern verspricht. Wir wollen noch einmal zusammen Wein trinken, noch einmal Gemeinschaft hier genießen. Aber da ist nicht das Ende. Es ist nicht das letzte Mal, sondern es gibt den Blick nach vorne und Jesus freut sich schon auf diese Gemeinschaft mit dir. Er möchte auch in Zukunft diese Gemeinschaft mit uns genießen. Hier sehen wir, dass es bei dem Abendmahl Jesus um Gemeinschaft geht. Jesus möchte die Gemeinschaft mit seinen Jüngern erleben und er freut sich schon darauf, sie wieder zu treffen in Gottes Reich. Und das ist etwas Besonderes. Das heißt, Jesus lädt uns großzügig ein und freut sich auf die Gemeinschaft mit uns. Er möchte mit dir, er möchte mit mir, er möchte mit uns gemeinsam Gemeinschaft erleben. Und er selbst macht aus diesem Abendmahl etwas Besonderes. Jesus hat also dieses Abendmahl gestartet. Wir sagen das so, er hat es eingesetzt. Der Begriff ist aber nicht mehr so gängig. Also der Startpunkt vor dem Abendmahl, was wir erleben, den hat Jesus gesetzt. Mit seinen Jüngern, als er zum Passamahl abends zusammengesessen hat. Und wir stellen fest, dass er dort viele wunderbare Dinge gesagt hat, die uns helfen, die wir auch im Abendmahl selber erleben dürfen. Und da lesen wir dann weiter. Das ist jetzt eine Stelle aus Lukas 22, Vers 19. Jesus sagt seinen Jüngern, als er den Brot nimmt, also das Brot nimmt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und dann sagt er, tut das zur Erinnerung an mich. Wir stellen fest, dass es hier nicht um irgendein Mittagessen nach der Gemeinde oder Abendessen geht, sondern es ist etwas Besonderes. Wir dürfen uns erinnern an ihn. Abendmahl ist Gemeinschaft mit Jesus Christus und gleichzeitig auch die Gemeinschaft von den Glaubenden, von Menschen, die an das glauben, was in der Bibel steht. Und wir erinnern uns gemeinsam an unseren Herrn Jesus Christus. Eine vierte Frage. Was sind die Voraussetzungen jetzt, um dabei sein zu dürfen? Für wen eigentlich ist das Abendmahl? Und ich glaube, die Bibel gibt uns darauf eine ganz kurze Antwort. Die Antwort lautet, Jesus hat für dich schon alles getan. Die Voraussetzungen sind schon erfüllt. Als Jesus stirbt, als er am Kreuz hängt und leidet, kurz vor seinem körperlichen Tod, ruft er: Es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Wenn du dir Gedanken machst, welche Voraussetzungen du erfüllen musst, um teilnehmen zu dürfen, dann lass dir gesagt sein, es ist vollbracht. Jesus hat schon alles für dich getan. Du darfst dich einladen lassen, zu kommen. Du darfst dich einladen lassen, daran zu glauben, dass er für dich persönlich gestorben ist und dass er für dich auferweckt worden ist und dass er lebt. Und um das zu verdeutlichen, welchen Rahmen das hat, schauen wir zurück in das Alte Testament und in das Neue Testament. Und dabei stellen wir fest, schon viele hunderte Jahre, bevor Jesus überhaupt diesen Satz gesagt hat, für dich es ist vollbracht, wird uns diese Geschichte berichtet, und das ist doch eigentlich merkwürdig, im Alten Testament. Jesaja schreibt schon darüber, was einmal passieren wird. Und dann schreibt er, Jesaja 53, in den Versen 4 bis 6, er, damit ist der Retter gemeint, Jesus Christus. Er nahm unsere Krankheiten auf sich und er trug unsere Schmerzen. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Ist das nicht faszinierend? Das schreibt einer, ohne die Geschichte wirklich zu kennen, als wäre sie schon passiert. Es ist alles vollbracht, schon längst passiert. Schauen wir ins Neue Testament, in den ersten Petrusbrief. Als das geschrieben wurde, da war Jesus längst gestorben und wieder auferstanden, aber nicht mehr hier leiblich auf dieser Welt bei uns. Und dann lesen wir im ersten Petrusbrief: An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Ich finde das auch merkwürdig. Also das schreiben Menschen, die noch leben, die auch immer wieder in Schuld kommen, immer wieder Fehler machen. Und dann heißt es dort, er trug unsere Schuld, nicht er wird sie dann auch tragen. Nein, es ist längst alles vollbracht, es ist längst alles vorbereitet. Jesus muss nicht nochmal kommen, weil du erst heute hier sitzt und vielleicht morgen sündigst, morgen in Schuld fällst. Jesus ist einmal am Kreuz gestorben und auferstanden und es reicht. Was heißt das konkret? Vor 2 Wochen hatten wir hier eine Predigt über die Fußwaschung. Und es ist ein wunderbares Beispiel dafür. Vielleicht wart ihr da und könnt euch daran erinnern. Irgendwann kam Petrus an die Reihe, als Jesus sich vor seine Jünger gekniet hat und Petrus sollte sich hinsetzen und Jesus wollte ihm die Füße waschen. Dann sagt Petrus: Nein, du bist doch der Herr, wenn, dann muss ich dir die Füße waschen. Dann erklärt Jesus Petrus, was es mit der Fußwaschung auf sich hat. Und als Petrus das versteht, dann sagt er: Herr, dann wasch mir bitte nicht nur die Füße, sondern von Kopf bis Fuß den ganzen Körper. Ist eigentlich richtig, oder? So ganz rein werden, um dann teilnehmen zu dürfen. Immer wieder neu, immer wieder gewaschen werden von Jesus. Und dann antwortet Jesus: Nee, Petrus. Ich wasche dir einmal die Füße, nur die Füße, und dann bist du gewaschen. Das reicht. Über Pfingsten waren wir am Dünenhof in Cuxhaven da oben. Da war das Dünenhof-Festival mit wunderbaren Vorträgen. Und da habe ich ein Beispiel gehört, was mein Denken verändert hat, wenn es um meine Schuld geht. Malte Detje, ein Pfarrer, hat das an einem Beispiel mit Zahlen verdeutlicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du über deine eigene Schuld drüber nachdenkst. Er hat es verglichen mit einem Bankkonto. Als wäre es so, wenn ich in Schuld falle, dann kommt Jesus und geht zur Bank und sagt, der gehört zu mir, aus dem Minus machen wir wieder eine schwarze Null. Denkst du so? Immer wenn du in Schuld fällst, dann bist du im Minus, im roten Bereich und dann beten wir und Jesus macht aus dem roten Bereich eine schwarze Null. Ich habe das lange so gedacht. Und Malte Detje sagt, das ist falsch. Wenn wir uns entscheiden, der Einladung von Jesus zu folgen, dann geht Jesus zur Bank und er hat einen Sack voller Geld mit dabei. Er hat so viel Geld mit dabei, dass die Bank ins Staunen kommt und sagt, was ist denn hier los? Unendlich viel Geld legt er auf dein Konto. Und wenn du in Schuld fällst, dann geht da was runter. Aber das Konto geht nie ins Negative rein. Es ist vollbracht. Jesus ist für uns einmal gestorben. Er muss nicht nochmal sterben. Und ich muss keine Angst haben, im falschen Moment selber zu sterben, weil ich gerade im Minus bin im Konto. Ich muss keine Angst haben, weil ich in Schuld gefallen bin, dass ich dann von Gott verstoßen bin. Ich bleibe im Plus als sein Nachfolger. Und dazu lädt uns Jesus ein. Wenn wir uns die Frage stellen, was mich würdig macht, am Abendmahl teilzunehmen, dann kommen wir zu dem Ergebnis, würdig werden wir nur durch ihn selbst, durch Jesus Christus selbst. Und das steht sogar auch in der Bibel drin. Offenbarung 5, Vers 7 bis 10, in dem Abschnitt lesen wir, du, Jesus Christus, du bist würdig, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft und hast sie unserem Gott zu deinem Königreich und zu Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Das gilt nicht nur den Jüngern damals am Passafest. Dieser Vers, der gilt dir und mir. Ist das nicht wunderbar? Deswegen möchte ich abschließen mit einer Ermutigung und mit einem Aufruf zur Nachfolge. Judas, der Verräter, der hat sich von Jesus nicht verändern lassen. Der ist weggegangen. Er hat sich gegen Jesus entschieden. Aber wie entscheidest du dich? Das ist doch die Frage. Wie entscheidest du dich, wenn du eingeladen wirst von Jesus am Abendmahl, in seiner Gemeinschaft, in seiner Nähe, an dem Glauben an ihm teilzunehmen? Wo ist dein Herz? Wo bist du mit deinen Gedanken? Und wo ist deine Seele? Ist sie bei Jesus oder weit weg? Die Einladung zum Abendmahl ist auch gleichzeitig die Möglichkeit für dich zur Umkehr. Es ist eine Möglichkeit, wieder zurückzukommen zu Jesus Christus oder vielleicht sogar ein allererstes Mal zu Jesus in seine Nähe zu kommen. Und dazu möchte ich dich einladen. Komm und lass dich einladen. Es ist alles vorbereitet. Wir wollen jetzt gleich ein Lied singen, was wunderbar zu diesem Thema passt. Und ich möchte uns ein paar Passagen aus diesem Lied vorlesen. Und das Lied an sich ist eigentlich schon eine wunderbare Predigt. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Ein Text von Manfred Siebald. Ich habe gedacht, das ist ein wunderbarer Moment, der ihm geschenkt wurde, um diesen Liedtext zu dichten. Jesus, du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Du hast längst am Kreuz alles getan. Und weil du mein Zögern siehst, streckst du mir deine Hand aus. Und ich kann zu dir kommen, wie ich bin. Jesus, zweite Strophe. Bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Ich darf einfach so kommen, ohne etwas erfüllen zu müssen. Du siehst, was mich zu dir zieht und auch was mich noch von dir trennt. So lege ich Licht und auch Schatten meines Lebens vor dich hin, denn bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Die dritte Strophe. Wunderbar. Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm du fort, was mich und auch andere zerstört. Einen Menschen willst du aus mir machen, wie er dir gefällt. Wie wenn er ein Brief aus deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Denn du hast schon seit langer Zeit für mich das Beste nur im Sinn. Ich darf dich einladen, komm. Amen.